Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 21. Februar 2013, heute mit folgenden Themen. Die Wohlensee-Staumauer ist nicht erdbebensicher. Ein neues Greenpeace-Gutachten zum Atomkraftwerk Mühleberg lässt aufhorchen. Unfreiwillig ganz im Zeichen der Abzocker-Initiative. Morgen tagt die Novartis-Generalversammlung. Und gut verpackt ist die halbe Miete. Auch Altbauhäuser lassen sich sehr effektiv isolieren. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der Familienartikel verliert Unterstützung, Raumplanungsgesetz und Abzockerinitiative stoßen weiterhin auf breite Zustimmung. Das besagt die zweite SRG-Trendumfrage 1,5 Wochen vor den nationalen Abstimmungen. Beim Familienartikel nahm der Ja-Anteil um über 10% ab und liegt derzeit noch bei 55%. Mitverantwortlich für die schwächelnde Zustimmung ist die SVP-Kampagne. Die SVP verteilte an alle Schweizer Haushalte ihr Extrablatt, in dem sie vor Staatskindern und Gleichschaltung warnte. Beim Raumplanungsgesetz haben die Befürworter mit fast 60% Ja-Stimmen einen deutlichen Vorsprung und auch die Zustimmung zur Abzocker-Initiative ist mit 64% weiterhin sehr hoch. Kommt hinzu, dass die Umfrage noch vor der Novartis-Wasella-Affäre gemacht wurde. Mehr zu dieser Affäre und zur morgigen Novartis-Generalversammlung hören Sie später in dieser Sendung. Die Bevölkerung der Stadt Bern nimmt weiterhin zu, im letzten Jahr um über 4'000 Personen. Zum 8. Mal in Folge lebten mehr Menschen in der Stadt Bern als noch im Jahre zuvor. Am stärksten ist die Bevölkerung im Stadtteil Bümpliz-Oberbottigen gewachsen. Laut den städtischen Statistikdiensten lebten im letzten Jahr rund 137'000 Personen in Bern. Die Gründe für das Wachstum liegen einerseits in der Zuwanderung und in der steigenden Geburtenzahl, andererseits aber auch daran, dass die Statistikdienste mit einem anderen Bevölkerungsbegriff arbeiten. Die USA sagen der Industriespionage den Kampf an. Man prüfe neue Strategien, um den unlauteren Wettbewerb zu bekämpfen. Zur Frage stehen strengere Gesetze, aber auch Sanktionen, vor allem gegen China, Russland und Indien. Dies geht aus einem Regierungsbericht hervor, der das Weiße Haus heute veröffentlicht hat. Damit wolle man Arbeitsplätze in den USA schützen, die durch die Industriespionage gefährdet seien. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es veränderlich bewölkt und mit Biese sehr kalt bei bis zu minus 5 Grad. Auch am Wochenende bleibt es veränderlich bewölkt mit Schneeflocken, aber auch vereinzelt Aufhellungen bei frostigen Minustemperaturen.
Rabe Info 95,6.
Die Wohlensee-Staumauer ist nicht erdbebensicher. Sprich, kommt es zu einem Erdbeben, ist auch das AKW Mühleberg gefährdet. Ein Atomunfall ist nicht mehr auszuschließen. Zu diesem Schluss kommt ein von Greenpeace in Auftrag gegebenes unabhängiges Expertengutachten. Eben hat Greenpeace an einer Medienkonferenz darüber informiert. Ich habe mit Inforedaktor Michael Spahr gesprochen. Er ist derzeit vor Ort. Michu Spahr, du bist im Moment an der Medienkonferenz von Greenpeace Schweiz. Es geht um neue Erkenntnisse zur Erdbebensicherheit oder eben nicht vom AKW Mühleberg. Konkret um die Erdbebensicherheit der Wohlensee-Staumauer. Laut einem Greenpeace-Gutachten ist die offenbar nicht ganz so sicher, wie das Gutachten der Betreiberfirma Berner Kraftwerke BKW Glauben machen wollte. Was haben denn die Experten, die Ingenieure bei ihren Untersuchungen an der Staumauer gefunden, entdeckt?
Also im Nachgang zu Fukushima, wo ja eigentlich das Problem war, dass ein Erdbeben eine Flutwelle ausgelöst hat und das AKW zum Super-GAU gebracht hat, hat man untersucht, wie standhaft ist dann eigentlich diese Staumauer beim Wohlensee. Und nach diesen neuen Gutachten jetzt von zwei verschiedenen Ingenieuren kommt man zum Schluss, dass die Gleitsicherheit nicht gewährt ist. Das heißt, wenn ganz viel Wasser auf einmal kommt, könnte diese Staumauer brechen, also was durchaus der Fall sein könnte bei einem großen Erdbeben.
Die Berner Kraftwerke BKW, die Betreiberfirma, kam zu einem anderen Schluss. Sie sagte, die Staumauer sei sicher, sie würde auch bei einem Erdbeben standhalten. Was vermutet denn Greenpeace jetzt hinter den laut ihrer Meinung nach mangelhaften Gutachten der BKW?
Also das Interessante ist ja, es gab mehrere Gutachten und die kamen immer wieder zu einem anderen Schluss. Beim ersten Gutachten kam sie tatsächlich zum Schluss, dass eine Gefährdung besteht. Dann wurde das Gutachten nochmal überarbeitet. Gewisse Kriterien wurden dann ausgeklammert und auf einmal war die Staumauer dann wieder tipptopp. Und dort vermutet Greenpeace, dass die Richtlinien nicht klar sind und dass ganz klar das Bundesamt für Energie, das eigentlich da zuständig ist, im Sinn der BKW eigentlich Anweisungen gegeben hat, was jetzt welche Kriterien gelten und welche nicht.
Wer ist jetzt gefordert? Wen ruft Greenpeace zum Handeln auf?
Also gefordert sind die BKW, aber auch das ENSI, also die Nuklearenergiesicherheitsbehörde der Schweiz. Und sicher das Bundesamt für Energie. Was ist falsch gelaufen oder welche Kriterien gelten jetzt? Was aber ganz klar ist, und das haben diese beiden Ingenieursgutachten gezeigt, ist, dass diese Staumauer wirklich gefährdet ist. Das heißt, es muss etwas passieren. Die BKW hat Baupläne um diese Staumauer, die ist fast 100 Jahre alt, also um diese Staumauer zu sichern. Aber auch da sind sich die Experten nicht ganz einig, was dann wirklich die besten Maßnahmen wären. Und deshalb wird jetzt auch von Greenpeace gefordert, bis alles geklärt ist, müsse das AKW Mühleberg stillgelegt werden.
Soweit Inforedaktor Michael Spahr von der Medienkonferenz von Greenpeace Schweiz. Wie die Behörden und das zuständige Bundesamt für Energie auf die Vorwürfe von Greenpeace reagiert, hören Sie morgen im Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
1,5 Wochen vor der Abstimmung stehen die Chancen für die Abzocker-Initiative gut, sehr gut sogar. Laut der zweiten SRG-Umfrage wollen ganze 64% der befragten Stimmberechtigten ein Ja in die Urne legen. Und das war noch vor der ganzen Empörung, dass der abtretende Novartis-Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella 72 Millionen erhalten soll. Inzwischen ist der Verwaltungsrat zwar wieder zurückgekrebst, unangenehme Fragen wird es trotzdem geben, morgen Freitag an der Generalversammlung in Basel. Unter den 2,5 bis 3,000 Novartis-Aktionärinnen und Aktionären, die sich morgen in der Basler St. Jakobshalle treffen, ist auch Rudolf Meier. Rudolf Meier ist Präsident von Actares, einem Verein von Aktionärinnen und Nicht-Aktionären, die sich dafür einsetzen, dass Schweizer Großkonzerne nachhaltig wirtschaften.
Wir nehmen meistens konkrete Fälle auf, wo Umweltregeln verletzt wurden, wo Menschenrechte verletzt wurden, aber auch wo finanzielle Nachhaltigkeit nicht gewährt ist, wie zum Beispiel dieses Jahr bei Novartis, und gehen mit dem konkreten Fall auf die Firma zu, entweder brieflich oder im Gespräch oder an Generalversammlungen.
Dass der abtretende Verwaltungsratspräsident von Novartis 72 Millionen Franken erhalten soll, dafür, dass er 6 Jahre nicht bei der Konkurrenz einsteigt, habe mit finanzieller Nachhaltigkeit gar nichts mehr zu tun. Die Affäre um Daniel Vasella hat auch bei Actares Kopfschütteln ausgelöst.
Das Ganze ist ja nur per Zufall ans Licht gekommen und er hat einfach gehofft, dass das unter dem Deckel bleibt, die Konditionen dieses Vertrages. Wir haben schon vor 2 Jahren nach den Bedingungen gefragt und natürlich keine Antwort bekommen. Und es ist für ihn einfach sehr dumm gelaufen, dass das kurz vor der Generalversammlung ans Licht gekommen ist.
Inzwischen hat der Verwaltungsrat von Novartis dem öffentlichen Druck nachgegeben und beschlossen, Vasella die 72 Millionen nicht zu zahlen. Für die Ethos-Stiftung ist der Fall damit erledigt. Die Ethos-Stiftung verfolgt ähnliche Ziele wie Actares. Auch sie ist morgen an der Novartis-Generalversammlung präsent. Ursprünglich wollten beide, Ethos und Actares, dem Novartis-Verwaltungsrat einen Denkzettel verpassen. Und zwar, indem sie ihm die sogenannte Décharge verweigern. Mit der Décharge segnen die Aktionäre die Geschäftsführung der Unternehmensleitung ab. Und genau das will die Stiftung Ethos nun auch tun, nachdem der Verwaltungsrat auf die Entschädigungszahlung an Vasella verzichtet. Actares hingegen will die Décharge weiterhin verweigern, so Rudolf Meier.
Also wir verstehen den Entscheid von Ethos nicht, denn es ist doch Tatsache, dieser Verwaltungsrat mit diesem Präsidenten hat diese Sache eingefädelt und arrangiert und hat dieses ganze Schlamassel verursacht. Und daran ändert der Rückzug oder die Annullierung des Vertrages gar nichts.
Bei der Verweigerung der Décharge gehe es Actares vor allem darum, dem Verwaltungsrat einen Denkzettel zu verpassen. Denn unmittelbare Konsequenzen hätte eine solche Verweigerung sowieso nicht, meint Rudolf Meier.
Eigentlich kann man nicht viel erreichen. Vor drei Jahren wurde bei der UBS die Décharge für 2007 verweigert und es ist nichts passiert. Es gibt keinen Zwang, dass sie irgendwie darauf reagieren oder etwas damit machen. Man kann Klage einreichen, aber das ist sehr finanziell und zeitlich sehr riskant. Vor allem, wenn man sich so Großkonzernen gegenüber sieht, die mit allen Wassern gewaschen sind.
Kommt hinzu, dass seit Ethos seine Meinung geändert hat, Actares sowieso nicht mehr damit rechnet, dass genügend Stimmen zusammenkommen, um die Décharge morgen wirklich zu verweigern. Unangenehme Fragen werde man morgen trotzdem stellen.
Zudem möchten wir wissen, wie es jetzt weitergeht, weil der Vertrag war ja nicht nur für ein Konkurrenzverbot, sondern war immer auch ein Beratervertrag. Und ja, brauchen Sie jetzt keinen Berater mehr oder bezahlen Sie ihn jetzt pro Minute? Oder da wissen wir nichts. Sie wussten weder vom Vertrag noch was jetzt läuft, wissen wir keine Details. Und das möchten wir gerne erfahren an der Generalversammlung.
Nach der Affäre um Vasella hat Novartis mitgeteilt, man sei sich bewusst, wie wichtig vollständige Transparenz sei und werde sich diesbezüglich stärker anstrengen. Ob diesen schönen Worten auch Taten folgen, wird sich morgen an der Generalversammlung in Basel zeigen.
Rabe Info 95,6.
Der Kanton Bern soll seine Häuser bis in knapp 40 Jahren nur noch durch erneuerbare Energien heizen. In Berns Steckdosen soll bis in 20 Jahren nur noch Strom aus erneuerbaren Energien fließen. Das zumindest verlangen die Volksinitiative Bern Erneuerbar und der vom Parlament ausgearbeitete Gegenvorschlag auf ähnliche Weise. Berns Stimmvolk entscheidet am 3. März. Sind diese Ziele Utopie, wie die Gegner behaupten, oder ist es die große Chance für den Kanton Bern, zum schweizerischen Energiepionier zu werden? In einer Serie zeigen wir an verschiedenen Beispielen, was mit der aktuellen Technologie bereits möglich ist. Heute geht es um die Sanierung von einem Mehrfamilienhaus. Ein Haus, das im Vergleich zu den nicht sanierten Nachbarhäusern nur noch ein Drittel der Energie braucht und ausschließlich durch erneuerbare Energien versorgt wird. Benedikt Bachmann hat sich dort umgeschaut.
Wir stehen in Basel vor einer Häuserzeile, die alle im gleichen Stil gebaut sind. Von der Vorderseite sieht man nur an den neuen Fenstern, dass das eine Haus saniert wurde. Diese dreigeschossigen Häuser wurden im Jahre 1860 erbaut und stehen unter Heimatschutz. Der Besitzer Philipp Bowe führt mich durchs Haus. Vom zweiten Stock aus werfen wir einen Blick auf einen einstöckigen Anbau, wo eine gut gedämmte Einzimmerwohnung von oben sichtbar ist.
Und diese Wohnung ist natürlich auch sehr gut gedämmt. Beim Nachbarhaus gibt es haargenau die gleiche Struktur, aber ungedämmt. Und bei mir bleibt eigentlich der Schnee auf der Terrasse.
Dass man hier wirklich sieht, der Schnee bleibt, weil es so gut gedämmt ist und genau, er wird geschmolzen genau, beim Nachbarhaus.
Die Wärme vom kleinen Zimmer geht nicht durch die Decke verloren.
Weiter geht unser Rundgang in den Hinterhof, wo wir die Fassaden des Hauses von Philipp Bowe mit denjenigen der Nachbarhäuser vergleichen.
Hier merkt man eigentlich den Unterschied ganz gut, nochmal mit dem Nachbargebäude. Das ist die ganze Außendämmung, die hier an dem Haus zusätzlich angebracht worden ist, diese Dämmung an der ganzen Fassade.
Das heißt, es ist, die Mauer ist jetzt einfach ungefähr 30 cm dicker.
Ja, geworden. Und das sieht man eigentlich hier ganz gut an der Ecke.
Genau, weil da die Grundstruktur ja die gleiche geblieben ist.
Hat genau die gleiche geblieben.
Ja. Dann geht's in den Keller.
Hier oberhalb vom Keller ist überall Dämmung.
Das heißt, der Keller selber nicht
gedämmt.
Aber alles, was oberhalb des Kellers ist, ist dann richtig dick.
Genau, ist richtig dick gedämmt worden. Diese ganze Decke.
Ja.
Aber die Kellerräume selber sind nicht gedämmt und kalt geblieben. Und zusätzlich dazu gibt es Solarthermie. Also hier, das ist ein Warmwassertank. Und auf dieser linken Seite ist eine Pelletanlage. Und das Haus benutzt heutzutage nur noch ein Drittel von dem, was es benutzt hat vor der Sanierung, und es funktioniert hundertprozentig erneuerbar.
Also Sie haben auf dem Dach, konnten Sie solarthermische Anlage installieren?
Genau, okay. Solarthermische Anlagen, wir haben 8 Quadratmeter Solarthermie, also wir haben solarthermische Kollektoren und wir haben eine Pelletanlage die Winterzeit für Wärme und für warmes Wasser.
Und im Sommer kann das Warmwasser hauptsächlich von der Sonne geheizt werden oder muss da manchmal auch noch nachgeheizt werden?
Nee, eigentlich im Sommer funktioniert das warme Wasser nur mit der Sonne und wir könnten eigentlich die Pelletanlage 6 Monate lang abschalten.
Wie ist das auf der Vorderseite des Hauses?
Die Vorderseite des Hauses ist nicht gedämmt worden, weil das vor 8 Jahren, als die Sanierung stattfand, das war nicht möglich.
Hat man dort inwendig gedämmt?
Das hat man nicht gemacht, weil das Haus stammt aus den Jahren 1860 und innen gibt es ein bisschen, es gibt verschiedene Motive, Stakkaturen und so weiter in den Wohnungen und das wäre sehr aufwendig und kompliziert gewesen.
Vom Keller geht es wieder hoch zum Dachstock.
Das Dach konnten Sie auch dämmen?
Genau, das konnten wir auch sehr, sehr gut dämmen. Sie merken eigentlich hier, das Dach, das war eine alte Holzkonstruktion und alle Balken sind eigentlich in der zellulosen Dämmung verschwunden.
Frage, wie ist es mit den Kosten, wenn man jetzt ein Haus so dämmt? Müssen da die Mietpreise massiv steigen oder kann man das teilweise kompensieren mit der gesparten Energie?
Auf jeden Fall. Man vergisst sehr oft als Mieter, wenn man das Gefühl hat, also viele Mieter haben das Gefühl, die suchen eine günstige oder billige Wohnung. Billige Wohnung ist oft mit hohen Energiekosten verbunden.
Somit ist bei Philipp Bobes Haus die Kellerdecke, die Rückseite des Hauses und das Dach wärmesaniert. Die Straßenseite konnte im Jahre 2005 aus Heimatschutzgründen noch nicht gedämmt werden. Heute wäre das möglich. Die Vorschriften wurden dementsprechend geändert. Im Sommer produzieren solarthermische Zellen genügend Warmwasser für das ganze Haus. Im Winter wird das Haus durch eine Pelletheizung geheizt. Auf dem Dach gibt es aber auch Photovoltaikzellen, die Strom produzieren. Und das nicht zu knapp. Denn das Haus produziert rund 5-mal so viel Strom, wie es selber benötigt. Fazit: Auch Altbauhäuser lassen sich problemlos dämmen und können so ihren Energiebedarf drastisch senken. Die höheren Mietpreise können zu einem guten Teil durch die tieferen Energiekosten kompensiert werden. Dies hängt aber von verschiedenen Faktoren wie der Art der Sanierung, den Energiepreisen und anderen Faktoren ab. Wenn alle Fassaden gedämmt werden können, kann das Haus insgesamt sogar mehr Energie produzieren, als es benötigt.
Die Reportage von Benedikt Bachmann über ein saniertes Mehrfamilienhaus in Basel. Morgen geht es in unserer Serie zur Abstimmung Bern erneuerbar um das Oil of Emmental.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Hall. Die wünscht einen schönen Rest der Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.